Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Deutschlandfunk Kultur, wir sind auf der Frankfurter Buchmesse. Kommen Sie gern vorbei. Halle 3.1, Stand H15. Und ich möchte gern nochmal unser Publikum hier begrüßen. Hallo und herzlich willkommen. Und wie erwähnt, die Tonart ist eine Musiksendung und deshalb reden wir hier in dieser Stunde über Musikbücher. Und jetzt ist Annette Hölzel bei mir. Und sie hat ein Buch geschrieben, eine ganz besondere Musikgeschichte. Was hat Pythagoras mit dem Blues zu tun, fragt sie darin. Was verbindet Mozart mit Michael Jackson? Und wieso überhaupt hat ein Papst die Rockmusik erfunden? Annette Hölzel ist Pianistin. Seit 2016 macht sie ein tolles Musikprojekt, Mixed Classics. Und sie hat hier eine ganz besondere Musikgeschichte geschrieben und sagt, die Genres von heute, die haben unter anderem den Nachteil, dass sie sich oft gern abgrenzen. Das hat zu einer gewissen Verklemmung geführt. Und sie hat sich da auf die Suche begeben und wollte nachverfolgen, wie aus der Musik der Klassik, der Renaissance, sowas wie die Popularmusik von heute sich entwickeln konnte. Und auf der Suche nach Antworten, warum unsere Musikkultur so verklemmt ist, ist sie in der Antike gelandet und hat vier Töne gefunden, die für 2000 Jahre Musikgeschichte gereicht haben. Annette Hölzel, hallihallo, guten Tag.
Hallo, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ich bin gleich im ersten Kapitel über einen tollen Satz, ein Statement gestolpert. Der Rapper ist der Minnesänger von heute.
Ja, ist natürlich ein bisschen zugespitzt formuliert, aber ich glaube, es zeigt genau die Idee des Buchs auf, dass ich durch die Musikgeschichte reise, aber ich nehme Abkürzungen und Umwege und ich baue Brücken, ich schütte Gräben zu, ich entlarve auch Vorurteile sowohl bei den Hörern als auch bei den Musikern und ich möchte unbedingt Neugierde wecken für Musik und zwar für jeden, nicht für den Musikprofessor, sondern für jeden, der Musik liebt. Und außerdem stimmt's ja auch, also zum Teil, der Rapper und der Minnesänger, die gehörten ja zum fahrenden Volk. Das heißt, es waren keine Musiker, die sich in der High Society bewegt haben. Natürlich haben später die Minnesänger auch bei den Adeligen gesungen, auch aus finanziellen Gründen. Aber sie gehörten dort auch zur Unterschicht. Und sie haben was gemeinsam in ihren Texten. Denn die sind eine damals wie heute, genau, aber auch zum Teil schlüpfrig, aufrührerisch, schräg.
Sie sagen, jedes Genre hat sich vor allem durch Abgrenzung definiert und Abgrenzung hat irgendwie zu einer Verengung geführt. Und Sie bemängeln, dass die Verschmelzung zwischen den Genres immer nur sehr zögerlich in den letzten 30, 40, 50 Jahren begonnen hat. Warum?
Also ich denke, das hängt schon auch natürlich mit den Musikern selbst zusammen, aber auch mit den Musikhörern. Da kommen zum Beispiel die Klassiker in ein Klassikkonzert mit den ganzen Regeln dort. Man klatscht nicht zwischen den Sätzen. Sie unterhalten sich über den Einsatz der zweiten Violinen, der ein bisschen zu spät kam, oder über den Dirigenten. Und dann gehen wir in ein Jazzkonzert und da trinken sie dann Sojawein und reden von, ja, könntest du noch ein paar Ghost Notes einbauen und vielleicht ein bisschen in between, aber laid back. Und alle sind ganz begeistert von dem, was dann der Trompeter macht. Und dann gehen wir ins Rapkonzert und trifft die Wohlstandsjugend von heute,
die dann das ist alles ganz anders.
Ja, wieder ganz anders und es ist alles disruptiv und wir sind out of the garage und so weiter. Und ich würde gerne die drei mal aufeinander loslassen, was dann passiert.
Eine andere These, die Sie aufgestellt haben, die Trennung von E- und U-Musik, die hat im Wohnzimmer stattgefunden, zum Beispiel durch die Erfindung des Plattenspielers.
Ja, und es ist ja auch klar, da kam dann die Musik in die Wohnzimmer der Menschen und früher musste man ja zur E-Musik ins Konzert gehen. Also ich musste raus, ich musste mich schön anziehen, ich musste eine Eintrittskarte besorgen und so. Und jetzt kommt plötzlich alles ins Wohnzimmer und natürlich die U-Musik von USA. Das war dann der große Bringer mit Schlagzeug und Jazz und so. Und dann waren alle begeistert.
Auf der Suche nach den Wurzeln sind Sie ja in die Antike gegangen und da sagen Sie, stehen E und U gleichberechtigt nebeneinander. Sie haben zwei Instrumente gefunden in Ihren Forschungen, also einmal das Aulos, das ist so ein frühes Blasinstrument, da sagen Sie, das ist eigentlich ein Vertreter der U-Musik der Antike und dann die Gitarre, also das ist so ein frühes Saiteninstrument, das ist eigentlich der Vertreter der E-Musik in der Antike und das Interessante ist, die beiden standen vollkommen gleichberechtigt nebeneinander, es gab diese Trennung ja überhaupt auch gar
nicht. Ja, richtig. Also die Gitarrespieler, die sind früher in dem großen Delphi Amphitheater aufgetreten und es war ein richtiger Song Contest in der Antike. Also die mussten auch singen, eigene Texte machen, möglicherweise, wenn es geht, noch tanzen und malen. Also es waren so ein Allround-Künstler und da gab es auch zwei, drei ganz berühmte, die diese Song Contest gewonnen haben. Übrigens gab es dann zum als Siegerprämie ein Apfel oder ein irgendein Ölzweig oder so. Und diese Lieder von denen sind nachher beim Feiern vom Aulos gespielt worden. Und das klingt aber fast wie ein Dudelsack. Also es macht richtig ein anderes Ding. Also richtig laut. Und die haben aber zum Teil die Melodien und Lieder einfach von der vorher gespielten E-Musik übernommen. Und die Aulos-Spieler waren aber auch die Spieler für die Sportler, die ja beim Sport sich von der Musik, die hatten ihren Privat-Aulos-Spieler und haben sich von der Musik inspirieren lassen zum Speerwerfen oder so.
Und kann man sagen, das war damals Musik auch eher dann so ein soziales Thema oder Problem, weil diese Trennung, das kannten die überhaupt gar nicht, das war ihnen vollkommen wurscht. Also das heißt, für die Unterhaltung und das vermeintlich Ernste, da gab es überhaupt keine Trennung.
Das ist ein soziales Thema. Das ist Thema. Total schön, dass ich. Und es gibt übrigens auch 4 Akkorde, die damals entstanden sind. 4 Töne.
4 Töne.
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen jetzt vorgreife, aber es fällt mir jetzt gerade ein.
Genau, E, D, C, H. Die haben Sie gefunden und die haben gereicht für 2000 Jahre Musikgeschichte.
Ja, also die gibt es dann tatsächlich dort auf einer Marmortafel. Die habe ich mir auch echt angeguckt im Amphitheater. Und da ist ein von Apollon, für Apollon, ein Text drauf, also eine Huldigung, wie ein Gedicht. Und über diesem Gedicht stehen nochmal 4 Buchstaben, irgendwie verteilt. Und die Wissenschaftler haben Jahrhunderte gebraucht, um herauszukriegen, dass diese 4 Buchstaben Töne waren, wahrscheinlich die Saiten dieser Gitarre, also des lautenähnlichen Instrumentes. Und dann gab es noch einen Grieche, der hat 300 nach Christus auf dem Grabstein von seiner Frau auch ein Gedicht geschrieben und da waren die gleichen Töne drüber, also als Buchstaben. Und da hat man das verstanden, das ist eine Begleitung.
Und Sie haben das weiterverfolgt und jetzt hören wir mal Musik, einen Song, in dem diese 4 Töne zu finden sind, die Moody Blues Nights in White Satin von 1967.
Some try to tell me thoughts they cannot defend, just what you want to be. And I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Oh, I love you.
Das ist die Stelle.
Das ist die Stelle.
Ja.
Die 4 Töne.
E-Moll, D, C und H. Genau, und die kommen dann immer wieder.
Und Sie haben diese Folge noch in vielen, vielen anderen Songs gefunden. Ist das Zufall oder wie haben sich diese geheimen 4 Töne fortgesetzt?
Also es gab tatsächlich einen Italiener, der hieß Luigi Pozzi, ein Komponist. Der hat die 4 Töne vom Cyclus gestohlen. Also habe ich jetzt als Mrs. Holmes der Musikgeschichte dann rausgekriegt und hat aber auch gleich die Melodie von ihm, die ist so teilweise überliefert, übernommen für seine Cantata Sopra. Und das ist so gut angekommen, dass das dann weitere Künstler übernommen haben. Als nächster ganz berühmter Monteverdi in seiner Oper Ninja. Und da hat die Ninja zu diesem Basshof toll gejammert über eine verlorene Liebe, dass der Bass ab jetzt Lamento Bass heißt. Außerdem hat er dem Bass noch einen Ton gegeben. Also es ist schon eine Quinte. Dann kommt Bach als nächster Bekannter mit einem Violinstück. Und dann Karl Orff, wieder dazwischen natürlich ganz viele. Und der hat diesem Bass noch einen Ton gegeben. Das ist ein Akkord. Deshalb habe ich vorhin gesagt, A-Moll, G-Dur, F-Dur, E-Dur. Und der hat das geschrieben in seiner Carmina Burana. Blanco Vulnera, da ist es drin. Und ab da hat es so richtig aufgegangen. Also es war dann in der ganzen Pop- und Rockmusik überall.
Bis Hit the Road Jacks von Ray Charles. Also das ist so eine Art, Ray Charles, so ein Geheimcode quasi.
Irgendwie, ja. Es war 16 Tons oder It's Cold as Ice und was alles. Greensleeves. Alle haben diesen Bass. Natürlich ein bisschen anderen Rhythmus, andere Wiederholungen drin, aber es ist dieser Bass.
Warum ein Papst die Rockmusik erfunden hat, ist der Untertitel von Ihrem Band. Und Sie schreiben in dem Buch, der Papst Johannes der 22., wenn ich richtig mich erinnere, 1324, hat eine Bulle verfasst. Und das ist quasi die Wurzel dieser Behauptung, da ist die Rockmusik irgendwie entstanden. Woran lag das? Was stand da drin?
Also der Papst Johannes, der hat gemerkt, die Leute verlassen seine Kirche. Die sind lieber zu den Spielleuten auf der Straße, haben da mehr zugehört, auf Straßen und Plätzen. Die Kirche war auf Latein, es hat niemand verstanden. Und die Musiker für die Kirche, die haben diese Choräle, das sind ja gesungene Gebete, komponiert, aber zum Teil immer ausführlicher, mit mehr Akkorden, mit mehr Zwischenklängen, mit ganz viel Emotion. Und das war dem Papst zu viel. Also es geht gar nicht. Und dann hat er beschlossen, er erlässt eine Bulle und verbietet Akkorde. Also ein Papst konnte Akkorde verbieten bei Strafe. Und er hat gesagt, wir machen wieder die Ars Antiqua, das ist die alte Kunst. Das andere war Ars Nova. Und diese Ars Antiqua basiert auf drei Tonabständen, nämlich die Oktave, also Untergrundton, dann die Quinte und die Quarte. Und auf die hat es wieder reduziert, dass es wieder so gregorianisch klingt, so leer. Und Gott sei Dank haben sich die Musiker davon nicht abhalten lassen. Und das Volk ist trotzdem erst recht nicht in die Kirche. Weil er hat auch gleich noch den Frauen das Singen verboten, das Orgelspiel teilweise verboten und Instrumente gab es sowieso keine.
Und in welcher Weise war das die Basis dann, aus der später die Rockmusik werden konnte?
Ja, das heißt, sie sind dann auch natürlich, diese Akkorde sind auch auf die Spielleute auf der Straße übergesprungen. Da gab es aber dann Instrumente und Gesang und der Gesang war auch mit Sex und Drugs und Rock'n'Roll und die Musik sollte in den Bauch gehen. Es wurde nicht analysiert. Und genauso ist es bei der Rockmusik und auch da sind die Grundlage von fast jedem Rocksong, sind genau diese drei Akkorde auf diesen Grundtönen aufbauen. Und das hat sich der Papst doch sicher nicht träumen lassen.
Und Sie schlagen einen interessanten Bogen von Mozart zu Michael Jackson. Es sind beides Kinderstars und den Popstar, wenn man den jetzt definieren wollen würde, da würde man sowohl bei Mozart als auch bei Michael Jackson die Schablone anlegen können.
Ja, also ich verfolge ja nicht nur Töne durch die Jahrhunderte, sondern auch Komponisten. Und in dem Fall bin ich bei meinen Recherchen immer wieder auf Ähnlichkeiten zwischen Michael Jackson und Mozart gestoßen. Und sie, klar, wie Sie schon gesagt haben, sind beides Kinderstars. Sie hatten beide Väter, die sehr grob mit ihnen umgingen, die sie auf die Bühne geprügelt haben, die also im wahrsten Sinne des Wortes und sie durch Europa geschafft haben in ganz jungen Jahren. Das macht ja was mit einem Kind, mit einem Jugendlichen. Das heißt, die haben mehr Applaus und mehr Zuspruch erhalten als jeder von uns wahrscheinlich im ganzen Leben, schon als Kind. Und sie haben aber etwas nicht gelernt. Und das ist die Verantwortung zu übernehmen, auch die Konsequenzen für ihr Tun zu tragen. Das ist bei beiden gleich. Und sie haben natürlich auch das dann wieder irgendwie aufgeholt, indem sie zum Beispiel, Michael Jackson hat sich die Neverland Ranch gebaut, so ein Märchen von Peter Pan. Märchenschloss und der Mozart hat es auch gemacht, der ist in Wien ganz oft umgezogen. In für damalige Verhältnisse riesige Wohnungen, in denen er auch ausschweifend tagelange Feste gefeiert hat, wie Michael Jackson auch. Und sie haben beide mit ihrem Äußeren Probleme gehabt. Michael Jackson, das wissen wir ja, hat die Operationen gemacht und Mozart konnte das nicht. Ich bin überzeugt, er hätte es gemacht damals, wenn es die Möglichkeit gab. Stattdessen hat er es mit Puder gemacht, mit großen Roben aus Samt und Rot, mit der Perücke und auch mit hohen Schuhen, denn er war wahrscheinlich nicht mal 1,60 Meter groß.
Und dann möchte ich nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, die Trennung zwischen den Genres. Und Sie haben ein Genre gefunden, in dem wir heute das ganz gut hören können, wo die Grenzen aufgehoben sind. Und da sagen Sie, das ist die Filmmusik, weil in der Filmmusik man die Trennung zwischen dem Score und dem Song nicht mehr findet und die Filmmusikkomponisten lange, lange nicht so viel Angst davor haben, irgendwelche Grenzen zu überschreiten.
Ja, da kam als erstes natürlich der Herr Korngold, der von hier nach USA ausgewandert ist, im Zweiten Weltkrieg, und hat unsere romantische Musik mit darüber genommen. Aber er hat auch eben diese Art der Musik, des Musikmachens mit rübergenommen, weil in der Programmmusik, in der Romantik war ja Programmmusik der Stil. Und das war ja, das Programm würde man dann im Fernsehen, sieht man halt. Ansonsten steht es drüber zum Beispiel. Was ist die Wut über den verlorenen Groschen zum Beispiel, war so ein Programm, tollerweise von Beethoven. Und deshalb bin ich gar nicht dafür, die Programmmusik so abzuwerten, weil auch Vivaldi, Vier Jahreszeiten, ist ein tolles Programm aus der Barockzeit. Mhm. Aber er hat dann diese Programmmusik weiterverfolgt und hat auch zusammen mit dem Williams was ganz Wichtiges gestohlen. Und zwar von Richard Wagner. Und da kommen wir schon wieder in die Aufweichung der Genres. Richard Wagner war für mich der oberste Programmmusiker überhaupt. Und er war total sauer über diese Einteilung, die ich mache. Aber sein Programm sieht man auf der Bühne, es sind die Opern. Und er hat was erfunden, und zwar, ich nenne das mal Gefühlswegweiser. Richtig heißt es Leitmotive. Und die gehen durch sein Stück durch, die sind ja sehr lang, die Opern, dass man dann noch weiß, wer wann kommt. Hat er wirklich zum Beispiel im Ring 264, glaube ich, solcher Leitmotive erfunden, die er aber auch immer wieder kombiniert und verändert. Und das hat der Williams übernommen und auch für Star Trek. Mhm. Dann später wurde das angewandt.
Ich möchte zum Schluss noch eine wichtige Frage stellen. Sie kommen auch noch auf die KI und haben die beruhigende Erkenntnis, die KI wird uns irgendwie nicht das Ende der Musik bereiten, sondern ganz im Gegenteil, ist eine Ergänzung. Wir haben noch eine halbe Minute.
Okay. Ja, also ganz schnell, ich habe gar keine Angst vor der KI, musikalisch. Gesellschaftlich muss man ein bisschen aufpassen, aber musikalisch habe ich keine Angst, weil die KI macht was logisch ist. Es ist Statistik. Und die KI hat keine so schwachsinnigen Ideen, wie dass man das in einem Lied Liebe durch Horst ersetzt zum Beispiel oder so. Und da denke ich, sind die Musiker gehalten, damit zu arbeiten. Aber es wird uns nie ersetzen.
Herzlichen Dank. Annette Hölzel, warum ein Papst die Rockmusik erfunden hat. Herzlichen Dank für den Besuch.